herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur und Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marxen. Ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Dieses Mal geht es um Caroline Beyer, eine Hamburger Malerin, die besonders gerne Porträts von markanten und berühmten Persönlichkeiten anfertigt. In der Ausstellung in der Galerie 11 unter dem Titel »Mit offenen Augen« sind allerdings andere Motive zu sehen. Landschaft, Stadtansichten, besondere Hingucker wie beim Dienstweg, wo ein Mann im Anzug mit Aktentasche forschen Schrittes an einer lichtdurchfluteten Hausfront vorbeigeht. Zu sehen sind aber nur noch Hinterkopf, Rücken, eine halbe Tasche und anderthalb Schuhe und sein großer Schatten auf dem Pflaster. Es sind zwar oft alltägliche Blicke, die Caroline Beyer in ihren Bildern festhält, aber sie schafft es dabei, den besonderen Augenblick in eben nicht alltäglicher Komposition zu erfassen. Geboren wurde Caroline Beyer 1962 und studierte Kunst an der HAW in Hamburg. Alles Weitere erfährst du im folgenden Interview. So, nun aber ran an die Kunst von Caroline Beyer. Also, es geht los. Herzlich willkommen hier in der neuen Ausstellung in der Galerie 11. So, neben mir steht Caroline Beyer, die sich hier erstmalig mit einer kleinen Werkauswahl vorstellt. Es gibt allerdings gleichzeitig auch eine kleine Ausstellung im Raum 2 mit ausgewählten Bildern und Plastiken von Annegret Winkler, meiner Mutter. Ich habe außerdem eine Kunstauktion geplant. Am Sonnabend, 26. Oktober, also wer dann hier einen Schnapperl machen möchte, der ist herzlich eingeladen. Wer also eine starke Frau oder ein inniges Paar nach Hause nehmen möchte, der kann da zuschlagen. Natürlich als Kunstwerk, also das ist klar. Das ist klar. So, jetzt möchte ich zur Hauptausstellung kommen und ich möchte euch erstmal bitten, mit mir zusammen Caroline Beyer hier in der Galerie 11 herzlich zu begrüßen. Herzlich willkommen. So, liebe Caroline, wenn wir uns hier umsehen, sind das ja alles wiedererkennbare realistische Motive und zwar oft mit einem angedeuteten oder festzumachenden Bezug zu Hamburg, Norddeutschland, Küste im weitesten Sinne. Du wohnst in Hamburg, ist das jetzt dein Hauptthemenschwerpunkt oder habe ich jetzt zufällig gerade diese Bilder so ausgewählt, dass das irgendwie so rüberkommt?
Das hast du.
Das heißt, ich meine, sie ist, das hatte ich in der Einladungskarte ja, glaube ich, oder in der Pressemitteilung geschrieben, sie ist hauptsächlich auch gerne als Porträtistin unterwegs. Das Thema haben wir gleich. Aber ich habe eben überlegt, dass ich sie gerne eben auch mit anderen, mit Nebenthemen nochmal vorstellen möchte. Das heißt, also du malst sowieso Porträts und malst diese Sachen. Gibt es dann auch noch andere Bezüge, andere Motive?
Naja, der Mensch in der Landschaft, das ist eigentlich ein immer wiederkehrendes Thema, was mich sehr, sehr interessiert. So Konstellationen, die hast du ja hier. Oder auch der Blick auf mystische Landschaft, die sich so verändert. Das, also Landschaft an sich, finde ich auch sehr interessant. Aber spielst du auch was Spezielles an?
Nein, ich wollte mal so langsam so reinrutschen jetzt so in diese Thematik.
Ja, das sind so, würde ich sagen, die beiden Hauptschwerpunkte. Natürlich gibt es dann auch mal Ausreißer wie der Hund, das Porträt des Hundes. Wie porträtiere ich meinen Dackel oder den Dackel des Nachbarn? Hat der auch eine Individualität? Ist der unverwechselbar, so wie jeder Mensch? Ja, der Blick, die Augen, die sind immer einzigartig.
Ja.
Und ja, also mir, es ist immer wichtig, egal ob Landschaft, Mensch oder Tier, so in die Tiefe hineinzukommen und das Wesentliche eigentlich zu erfassen, was den Moment ausmacht, was den Menschen mir gegenüber oder das Tier ausmacht. Das ist wichtig.
Wir haben hier in der Galerie 11 ja schon Ausstellungen gehabt von Erhard Göttlicher, Brigitta Borcher, Tobias Duwe. Das sind alles realistische Maler, die ja sehr gerne rausgehen in die Landschaft, rausgehen in die Stadt und vor Motiv malen. Wie ist bei dir das Verhältnis von, wie heißt das, à la prima, hilf mir mal Helmut, wie heißt das denn noch, wie heißt das dann nochmal draußen? Plein-Air-Malerei oder bist du eher die Kammermalerin?
Also ich bin viel draußen. Bin unterwegs und registriere immer alles, was so um mich rum ist. Habe immer mein Skizzenbuch dabei. Und natürlich, heute ist es so schön praktisch mit dem iPhone, dass ich sage, oh Mensch, das kann ich mir nicht alles merken. Ich mache mal schnell ein Foto, aber das nur als Unterstützung. Also Foto abmalen läuft nicht. Das nervt jetzt gerade. Ich mach's mal leise.
Meine Tochter. Ich habe mein Handy auf nicht stören.
Das ist sehr schön. Aber weißt du, meine Tochter ist unterwegs.
Kommen Sie rein. Barbara, machst du einmal Platz? Hallo? Braucht jemand einen Stuhl? Nein, nein. Also wäre noch einer frei. Gut. Okay.
Genau, also ich habe immer mein Skizzenbuch und mein Fotoapparat dabei und mache mir Notizen und vor allen Dingen gucke ich. Also das Wichtigste ist dieser erste Moment des Guckens, egal ob es ein Mensch ist, dieser erste Moment, wenn jemand auch zum Porträt kommt und man scannt den ganz schnell ab und sagt, das ist so der erste Eindruck und der wird auch meistens dann wahr auf der Leinwand. Und genauso ist es mit Situation, Architektur, Landschaft, so. Mhm. Und dann sammle ich meine Dinge, bin aber dann, wenn du so willst, die Kammermalerin und hänge meine Sammlungsstücke alle dann hin und erinnere mich, wie es war und übertrage das dann mit Farbe und Form auf die Leinwand.
Es ist ja allgemein bekannt, dass ganz viele Künstlerinnen und Künstler letztendlich fest einplanen, jeden Tag zu malen oder kreativ zu sein, um letztendlich, ich sag mal, mir fällt nichts Deutsches an, im Flow zu bleiben. Du hast mir auch erzählt, dass du, ja, 2,5 Stunden am Tag hier, also da gehst du ins Atelier und was brauchst du noch?
Also mindestens 2,5 Stunden. Wenn ich nicht die 2,5 Stunden habe, werde ich ungemütlich. So habe ich das gesagt.
Wie äußert sich das? Wird man grantig?
Unausgeglichen. Also das,
so wie
das,
Hunger haben und so?
Ja, also so nicht im Flow sein, nicht im Lot sein. Also das Wesentliche eigentlich, wofür ich mich bestimmt fühle, nicht machen zu können. Dann also
bist du unausgeglichen.
Haushalt und so, das ist ja austauschbar. Nicht? Diese ganzen Sachen, die austauschbar sind. Aber die Bilder male ich Gott sei Dank noch selber. Und wenn ich nicht wenigstens diese 2,5 Stunden am Tag habe, was das Minimum,
ja.
Dann also eine Kollegin sagte von mir mal, ich muss wenigstens, wenn ich weiß, ich habe so einen blöden Tag, wo ich die Steuererklärung machen muss, alle unliebsamen Dinge, die man so machen muss, einen Umzug oder Bilder einpacken, ist ja auch doof, nicht? Wichtig, aber doof, nimmt die Mahlzeit eigentlich weg. Dann sagt sie, gehe ich wenigstens in mein Atelier und bin mal da im Moment und guck mir meine Bilder, die in Arbeit sind, an und guck mir meine Bücher an und guck mir meine Farbflecken auf der Erde an und dann geht's mir schon besser.
Ist so. Wie so ein Anker, ne?
Also ja. Irgendwie ja, auf jeden Fall.
Was brauchst du? Es gibt einige Künstler, die ich auch schon oder Künstlerin, die ich hier im Interview hatte. Brauchst du auch vielleicht Musik zur Inspiration oder gibt es auch vielleicht einen Tag, wo dir gar nichts einfällt?
Nö.
Ist immer was am Start.
Massen. Ja, man muss eher eigentlich, dass man sagt, ich fokussiere mich jetzt mal auf dieses Thema. Es gibt so viele Themen. Also ich habe auch so Ideenkarteien, nicht? So, wo ich mir die Sachen aufschreibe, Skizzen mache, Fotos die ist so groß.
Okay.
Und ich glaube, ich komme in meinem Leben nicht mehr dazu, das alles zu machen.
Ja, ja.
Es gibt sehr viel und man muss dann sondieren, sagen, was brennt am meisten, was ist wirklich, was möchte ich unbedingt machen.
Gibt es denn eine Tagesroutine, an der du dich entlanghangelst? Also,
ja, unbedingt. Also das ist ganz wichtig. Das weiß man ja auch von Thomas Mann vom Schreiben. Der hatte ja auch immer seinen Stundenplan und das ist ganz wichtig, dass man so einen Rhythmus hat. Mhm. Also die beste Zeit, es geht wahrscheinlich allen so, die kreativ arbeiten, ist, wenn man frisch ist, ausgeschlafen und den Vormittag sowas bis 12, was man im Sack hat, das kann einem keiner mehr wegnehmen, sag ich mal so ein bisschen, nicht? Und das ist eigentlich am besten. Also mein Tag beginnt so, ich schicke meine Tochter zur Schule. Dann gehe ich mit dem Hund ein paar Runden, sehr wichtig, mit dem Hund. Da kann man nämlich so ein bisschen überlegen, womit mache ich jetzt weiter? Man filtriert so die Themen, wie arbeite ich jetzt weiter? Das ist fast Meditation. Dann geht's ins Atelier, der Hund schläft. Ich male, bis es so, ja, Mittagszeit ist, bis man einen kleinen Mittagsimbiss isst. Je nachdem geht's dann weiter, manchmal auch nicht. Aber dieser Vormittag-Mittag, der ist also heilig.
Heilig, ja, okay. Ja. Du wohnst in einem wunderschönen Haus mitten in Hamburg mit Mutter und Tochter. Die Tochter hast du ja gerade erwähnt. Schon deine Großeltern haben da gewohnt, richtig?
Mhm.
es scheint ja jetzt, wenn man dich jetzt so ansieht, als wenn du irgendwie gar nicht weg warst. Aber da hast du mir ja ganz andere Geschichten erzählt.
Wie sieht man denn aus, wenn man nicht weg war?
Naja, gut, wenn die Großeltern da gewohnt haben und du bist dann da, ne? Und also nur von da, aber so bist du ja gar nicht. Nee. Erzähl mal.
Ich war mal weg.
Ja, war richtig.
Ja, ich war nach dem Abitur erstmal ein Jahr in Rom, weil ich total geflasht war von Rom. Wir sind in der Abitursklasse nach Rom gefahren und ich habe das gesehen und dachte so, hier möchte ich mal länger bleiben. Es ist vom Licht und von den Menschen und von der Lebensart so anders. Also ich war in Rom und habe das sehr genossen, diese Freiheit. Nach dem Abitur ist man frei. Das Studium hat noch nicht angefangen. Ich hatte ein bisschen Geld in der Tasche und alle Möglichkeiten lagen einem eigentlich zu Füßen. Und ich habe sie Gott sei Dank genutzt, denn in dem Moment, wo man dann ein Atelier aufmacht, einen eigenen Laden hat, sag ich mal so, kommst nicht mehr weg. Du baust dir deinen Namen auf und wenn man dann sagt, ja, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr gerade nicht da und der Bischof kommt und sagt, oh, ich wollte aber eigentlich was fürs Metropolitankapitel von mir gemalt haben, wir haben dann einen Termin.
Und du bist in Rom, das geht nicht.
Ist man raus aus dem Bus.
Ja, ja, ja. Aber du bist eben nicht nur in Rom gewesen, du hast, glaube ich, auch London gehabt. Also mehrere Stationen eben auch nur, nicht nur als Tourist, sondern für länger, ne?
Ja, ich bin einfach mal durch Europa gereist und habe gedacht, ich finde, man muss mal eine Zeit lang in London sein, in Paris. Dann habe ich mir Italien ganz angeguckt, war ich bis unten in Kalabrien. Und dann habe ich mich in Spanien verliebt. Das fand ich ganz toll, war ich mal zu Besuch bei Freunden in San Sebastian und habe da einen sehr interessanten Architekten kennengelernt, der in Sevilla war. Und der hat gesagt, du musst mal Sevilla kennenlernen, das ist so schön. Und es ist wieder so anders. Und Spanien hat mich sehr, sehr, sehr beeinflusst. Und dann haben wir Gott sei Dank im Studium auch Spanien als Kunstgeschichtsthema gehabt. Wir hatten die Exkursion dann wirklich vom Norden bis zum Süden.
Ach toll.
Haben also ganz Spanien bereist. Das war sehr anstrengend, aber ganz, ganz toll und sehr unterschiedlich eben. Ja, und das hat mir mein, ja, Kanada war auch nochmal dabei. Und ich bin froh, dass ich das alles gemacht habe, weil, wie gesagt, wenn man dann erstmal seinen eigenen Laden hat, kommst du nicht mehr weg.
Mhm. Also wobei ich schon noch drauf zu sprechen kommen möchte, du hast in Hamburg auch studiert an der HAW.
Ja.
Gab es irgendwie einen Grund, also wolltest du zu einer bestimmten Person oder hast du das Konzept der HAW dann gut gefunden?
Eigentlich wollte ich in Rom studieren tatsächlich. Mhm. Das weißt du noch gar nicht, nicht? Nee, eigentlich. Aber das ist alles privat und sehr teuer. Und man muss eigentlich dann schon Vorkenntnisse haben. Und dann habe ich es einfach mal in Hamburg probiert. Rom hatte ich dann abgeschrieben und habe gesagt, gut, ich probiere es einfach mal in Hamburg. Und dann ergab sich das alles so. Und da ist nicht so weit von meinem Zuhause entfernt. Das fand ich das sehr praktisch. Denn es ging mir einfach ums Machen. Und da war ich sehr pragmatisch, habe gedacht, kürzeste Wege, kürzester Aufwand. Und Gott sei Dank gab es zu unserer Zeit auch noch sehr gute Professoren, die auch Malerei, also echte Künstler, die da an der Malerei gelehrt haben. Zum Beispiel.
Also heute nicht mehr? Na gut, nee, komm, lassen wir weg, das Thema.
Aber es waren so richtige so Urkünstler, so wie Siegfried Jonas zum Beispiel. Das war also eine Koryphäe. Oder Klaus Waschk, wen hatten wir noch? Brigitte Thoma, Göttlicher, Rüdiger Steuer, also so richtig große
ja,
Künstler.
Ja. Mhm. Gab es überhaupt, als du dich, oder wann hast du dich entschieden, Kunst zu studieren? War da irgendwann mal ein Zögern oder war das von vornherein irgendwie ab Kindergarten klar?
Ja, für mich schon, für meine Eltern nicht.
Wobei zu deiner Marke kommen wir da, also die hat ja letztendlich doch auch an der HAW studiert. Also eigentlich hätte sie doch sagen können, Mensch Mädel, das ist doch...
Ja, aber sie wusste ja, was das bedeutet. Mhm. Sie hatte das Glück, dass sie einen Arzt geheiratet hatte. Das weiß man ja noch nicht in dem Alter, das Leben spielt. Und es ist ja wirklich ein sehr unsicherer Beruf.
Mhm. Und da wollte ich jetzt auch als nächstes drauf hinaus, du hast mir erzählt, dass das 92 ist dein Vater verstorben und dadurch hat sich deine gesamte Situation verändert. Mhm. Du hast schon erzählt jetzt, dass du letztendlich dich auf eigene Beine stellen musstest. Wie hat sich diese Situation für dich verändert?
Naja, wenn der Vater so im Hintergrund ist und auch ab und zu mal finanzielle Löcher stopft, ist ja sehr beruhigend, nicht? Und das brach nun von heute auf morgen weg. Und das Glückliche war, an der HAW haben wir ja auch einen angewandten Beruf gelernt, also Illustration. Und unsere Professoren haben uns an die Hand genommen und sind mit uns auf die Kinderbuchmessen gefahren, nach Bologna und nach Frankfurt. Und dann hatten wir unsere Mappen dabei und haben die vorgelegt. Und da hatte ich das Glück, dass ich mit DTV übereingekommen bin, Buchumschläge zu machen, zu gestalten. Und das war schon mal ein sehr schöner Brötchenerwerb während des Studiums. Sehr beruhigend, dass da jeden Monat Geld floss. Und witzigerweise entwickelte sich dann auch gleich die Lehrtätigkeit. Also ich bekam plötzlich, flogen mir so ein paar Privatschüler zu, die malen lernen wollten. Und das war dann einfach eine gute Absicherung, die sich dann immer weiterentwickelte, sodass ich dann finanziell auf eigenen Beinen stehen konnte während des Studiums. Deswegen hat sich mein Studium auch so in die Länge gezogen.
Ja, ja.
War sie 20 Semester?
Bei dir auch?
Ja. Das ging damals noch bei uns. Heute geht das nicht mehr.
Nee. Bei mir war es auch ein bisschen länger. Also deine Mutter hat letztendlich ja Kunst studiert, du hast Kunst studiert und du hast eine Tochter. Wie ist es mit der Tochter? Ist da schon abzusehen, ob sie da Alles klar.
Sie spielt also wunderbar Klavier.
Ah, okay.
Und sagt, nee, also Vater Kunsthistoriker, Mutter Malerin, Großmutter Malerin, ich muss was Eigenes machen.
Okay, ja gut. Ist auch eine Entscheidung. Du hast schon erzählt, dass du Malunterricht gegeben hast und wahrscheinlich immer noch gibst. Wie schaffst du das, neben der Vermittlung von technischen Fähigkeiten ein Talent zu fördern, ohne selber voranzugehen? Also ich habe auch solche Kurse mal gemacht und ja, komm, ich mache dir das mal gerade fertig. Ja, dieser Spagat, wie kriegst du das hin, ohne dass du zu sehr eingreifst?
Ach, da hatten wir gute Lehrer, zum Beispiel Klaus Frank war so einer, nicht? Der hat immer eigentlich nie vorgebracht. Der hat immer wahnsinnig viele Bücher gehabt und hat den Studierenden das Sehen beigebracht und das Hingucken. Und das versuche ich auch zu vermitteln, ich möchte nicht, dass die alle meine Handschrift haben. Ja. Ich sage auch immer so, wie der eine Professor, der gab uns dann, wenn er ein bisschen reingemalt hat, die Pinsel so in die Hand und sagte, du machst das aber viel besser. So, nicht? So kommen so ein paar witzige Attitüden von den Professoren so ins eigene Lernen immer hinein, dass man nicht die Leute so versucht, in irgendein Raster zu pressen, sondern dass sie sich entfalten dürfen.
Sie ermutigst dann.
Das ist mir ganz wichtig.
Und ja, ja.
Das macht denen auch Spaß, dann sich selbst so zu finden.
Mhm. Du hast seit über 30 Jahren das Atelier in Hamburg und hast auch regelmäßig schon ausgestellt seitdem. Wie hat sich deiner Meinung nach diese Ausstellungsszene verändert? Ja, dadurch, dass du jetzt schon so lange dabei bist, ja, mitspielst, gibt es da etwas? Erzähl mal.
Ich finde, es hat sich total verändert. Ich weiß nicht, früher hat man eine Ausstellung, vielleicht zwei Ausstellungen, wenn es hochkam, im Jahr gemacht. Und es ist jetzt ein Ausstellungsmarathon geworden. Also wir haben gezählt, also in den letzten, ja, nach Corona vielleicht auch, dass sich doch die Anzahl der Ausstellungen sehr erhöht hat.
Was ist der Grund, der Hintergrund dazu?
Naja, also vielleicht auch dieses Loch, was durch Corona entstanden war, so ein Stau, was jetzt...
Ach so.
Dass alle wollen und mehr machen wollen. Aber ich glaube, auch ab einem gewissen professionellen Niveau muss man einfach im Gespräch sein und bleiben. Und kann ich sagen, ja, ich mache jetzt mal, nö, das mache ich mal nicht. Eine Ausstellung vielleicht so. Man muss die Gelegenheiten auch am Schopf fassen. Ne? Es gibt ja genug Mitstreiterinnen.
Ja.
Und ja, ich glaube, das ist beides so. Beide Komponenten.
Dein Vater war Neurologe und Psychiater und du hast erzählt, dass du von ihm gelernt hast, Menschen zu lesen. Ich würde gerne noch einmal kurz zum Thema Porträtieren kommen. Du hast dir gewünscht, dass wir einen Themenabend machen. Ich habe schon gerade Eintrittskarten verkauft. In einer Woche haben wir hier Sebastian Dunkelberg. Du hast dir da so ein kleines Konzept überlegt. Erzähl mal, was wird das für ein Abend werden?
Das wird ein wunderbarer Abend werden. A, Sebastian Dunkelberg liest fantastisch. Der reißt wirklich die Mithörenden mit. Es ist wunderbar. Und es ist ein großer Kollege, ein Porträtist, Giacometti, malt ein Porträt. Das hat James Nord geschrieben, dieses Buch, weil er von Giacometti gemalt wurde. Und das war eine ziemliche desaströse Veranstaltung, die sich ungewollt in die Länge zog.
Und James Nord wurde eigentlich dann nächsten Tag nach Hause, ne? War das
der
so?
Wollte eigentlich, sie sagt, setz dich einmal kurz hin, so wie du ja da jetzt sitzt, ich mach mal was. Und dann bekam er seine Krisen. Es war schon ziemlich zum Ende seines Lebens und sagte mir, ich habe den falschen Beruf, das geht alles überhaupt nicht, du musst morgen noch bleiben, also bitte bleib morgen noch, ich muss das fertig machen. Und so zog das sich über Wochen hin und er musste seine Termine alle in den USA absagen. Es war wirklich grandios. Und er hat aber den alten bisschen ausgetrickst, die waren befreundet, hat immer, wenn der mal draußen war, schnell ein Foto von dem Zustand des Bildes gemacht. Und tatsächlich hat sich dieses Porträt eigentlich nicht verändert. Es waren die Krisen, die der Mann hier im Kopf mit sich selbst hatte und das auf die Leinwand praktisch projiziert hat. Und er hatte immer diesen Tick, dass er, wenn es gerade gut zu werden schien, es wieder übermalt hat, weil er sagte, so geht das nicht.
Mhm.
Und so zog sich das eben immer in die Länge. Und ich werde auch ein paar Porträts von mir mitbringen. Und um die Leute, weil wir ja auch diese Sektion haben mit
der gleich.
Genau, dass es also nicht so sein muss, wenn man sich porträtieren lässt, dass man praktisch seine Reisen verschieben muss.
Ja. Also es gibt Tickets hier am Tresen, kostet 10 Euro, wenn ihr Lust habt. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich da gerne eindecken. Außerdem gibt es, das hat Caroline gerade angesprochen, am 12. Oktober die Möglichkeit, sich porträtieren zu lassen. Also kannst du uns da kurz erzählen, auf was man sich denn da einlässt?
Naja gut, das kann jetzt hier nicht das große Övre entstehen, nicht also so ein großes Porträt, es sei denn, jemand möchte das. Also wir haben ja immer Timeslots von einer Stunde und wenn jemand sagt, ach ja, mach mal eine schnelle kleine Studie, die wird dann so groß sein, mache ich eine Studie, die ausgearbeitet werden könnte im Atelier, wenn man es möchte, oder es ist eben eine Zustandsbeschreibung eines...
Wie eine Skizze.
Genau, ja. Genau. Die sind immer sehr interessant, weil die sind ungeschminkt und sehr, sehr spontan.
Als Erinnerung zu diesem Thema oder zu diesem Thema Porträt von Caroline hattest du mitgebracht so kleine Postkarten. Könnt ihr euch gerne eindecken. Ich habe auch bereitgelegt ein paar Postkarten von meiner Mutter. Die hat eine Zeit lang auch Bilder als Postkarten drucken lassen und da könnt ihr euch welche mitnehmen, wenn ihr wollt. Einfach so als Geschenk, als Geburtstagsgeschenk, weil meine Mutter 80 geworden wäre dieses Jahr. Genau. Liebe Caroline, eine Sache möchte ich noch ansprechen, und zwar bist du ja relativ gut vernetzt. Also wir beide sind ja zusammengekommen, weil wir beide einen Herrn kennen, der gesagt hat, Caroline, du sollst dich mal bei Bettina melden. Und so sind wir zusammengekommen, ne? Also das ist natürlich total nett. Und du bist Mitglied im BBK. Und du hast erzählt, demnächst gibt es noch eine neue Hamburger Gruppe. Magst du davon erzählen oder ist es noch ein Geheimnis?
Ja, es ist ein Geheimnis, aber ich kann ja mal das ein bisschen lüften.
Ja, ich meine, der Podcast erscheint sowieso dann erst irgendwie am Dienstag oder Mittwoch.
Ja, ich keine Ahnung, wann. Die Gruppe wird nämlich jetzt nicht am kommenden Montag schon.
So wie sie es mir erzählt haben.
Nee. Ich habe nochmal mit den Kuratorinnen telefoniert. Also ich kann das ja mal so sagen. Alle kennen das Elysée in Hamburg sicher, nicht? Und die haben ja diese Norddeutsche Sammlung. Und Christa Block ist ja leider letztes Jahr sehr plötzlich gestorben. Und ihr Mann hat gesagt, ja, ich möchte nicht als garstiger Hoteldirektor in die Geschichte eingehen. Ich möchte das Werk meiner Frau fortsetzen und möchte gerne die Künstler, die ihr besonders am Herzen gelegen haben, in einer extra neuen Gruppierung ins Leben heben.
Zusammenfassen,
genau. Und da soll es dann auch gemeinsame Aktionen geben, wie dass man mal zusammen malt, so wie die norddeutschen Realisten das ja machen. Und also wie die jetzt heißen werden, kann ich noch nicht sagen. Das ist noch ein bisschen Geheimnis. Herr Block liebt den Impressionismus. Es hat was im größeren Sinne mit dem Impressionismus zu tun.
Also ihr werdet es aus der Presse erfahren.
Ja, wahrscheinlich. Nächstes Jahr wahrscheinlich dann.
Okay.
Denn es wurde umgechinscht. Also jetzt am Montag ist wirklich nur die Gedächtnisausstellung von Christa Block, die damit ihr Name praktisch hochgehalten wird.
Okay. So, ich bin am Ende meiner Fragen. Ich habe euch gar nicht vorgewarnt, ne? Also man könnte jetzt eine Frage stellen aus dem Publikum, so einer für alle sozusagen zu irgendeinem Thema. Ja, die erste Frage aus dem Publikum bezog sich auf ihren Umgang mit Licht.
Also ist der Dienstweg, ne? Das ist das Motiv von der Einladungskarte, ne?
Ja, okay.
Ja, Licht ist, finde ich, ganz wichtig, Beleuchtung und...
Der Besucherin fiel auf, dass Licht eine besondere Rolle in den Bildern spielt und empfand die Darstellung sogar intensiver, ja überbetonter als im wirklichen Leben.
Keine Ahnung, das...
Ganz neue Erkenntnisse hier.
Es ist interessant, dass Sie das so empfinden. Für mich ist das normal.
Ja.
Wie kriegen wir das jetzt raus? Wir beide malen demnächst mal. Nein, Quatsch.
Auch gut.
Und dann malst du es vielleicht leuchteliger als ich.
Das ist interessant, ja.
Ja, ja. Okay. Ihr seid alle erfüllt, alle zufrieden? Wäre ja mal schön zu wissen, was man denn sonst so fragen könnte. Gut, Barbara, erzählen.
Die zweite Frage drehte sich um drei übereinander gehängte Bilder. Ihnen gemeinsam ist der Blick von oben auf eine grün durchwirkte Landschaft und der Schatten eines Flugzeuges, allerdings in unterschiedlicher Größe.
Die drei Grünen?
Wenn ich mal wieder die Hansestadt verlasse, dann finde ich das immer so toll, wenn man, gerade das ist über Spanien, und wenn man dann so landet und dann kommt so, jetzt sieht man diesen Schatten, in dem man ja selber sitzt, nicht? Und dann nähert er sich und man sieht immer mehr die Details und die Häuser hier, da denke ich mir so, wer sitzt denn da alles, was sind das für Existenzen, gut, dass dieses Flugzeug, was ja ein bisschen bedrohlich aussieht, jetzt nicht darauf fällt. Also es ist auch so ein Mischgefühl, nicht? Also einmal dieses Landen, man sitzt selbst in dieser Kapsel drin und eigentlich auch die Bedrohung, wenn das runterfallen würde, dass das alles da machen würde. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn die Lichtverhältnisse in Spanien erlauben, wenn man so landet, das zu beobachten.
Hinter Caroline Bayer und mir hängt ein großformatiges Bild. Vorne links ein kleines Kind mit rotem Rock von hinten vor einer angedeuteten Treppe. Daneben eine Frau im Anzug und hochhackigen Schuhen, die zum Kind herunterblickt. Vorne rechts eine weitere elegant gekleidete Frau als Halbfigur mit dem Blick aus dem Bild heraus.
Ja, das Bild heißt Inklusion. Das hat mich, das war, als meine Tochter in die Grundschule ging und in eine inklusive Schule sozusagen. Und die konnten aber Inklusion noch nicht. Und es gab da viele, viele Dinge, wo eben die Aufsicht habenden Lehrer wegguckten, weil sie es einfach nicht konnten, weil sie es nicht gelernt haben, wie man Inklusion eigentlich richtig umsetzt. Und ich fand, das ist für mich so ein Sinnbild, dass dieses Kind praktisch sich so ein bisschen selbst überlassen scheint in das Dunkle, vielleicht Bedrohliche, vielleicht Gefährliche. Guckt sie, hat die Hände in den Hosentaschen, guckt zwar immerhin. Und ich hoffe, sie hält es am Schlawittchen, wenn es vielleicht in die Tiefe fallen würde. Und sie guckt ganz weg. Es fehlt nur noch, dass sie aufs Handy guckt. Ne? Und das hat mich sehr, und deswegen hat das auch dieses Alarmrot. Und die sind so ein bisschen eben blau, weit weg. Die finde ich nicht so spannend. Ein bisschen uninteressiert scheinen.
Als nächstes zieht eine Besucherin den Vergleich zu einem großen Schwarz-Weiß-Bild mit zwei kleinen Mädchen, die auf einer Hausterrasse stehen und beide nach rechts irgendwo hinschauen. Und es kam die Frage, ob das kleine Kind das Mädchen mit dem roten Rock vom anderen Bild sei.
Sie gucken ja toll. Absolut, das ist dieselbe. Genau, genau.
Ja. Deine Tochter?
Nee, das ist die Cousine. Die hintere ist meine Tochter. Ja, genau. Das war auch derselbe Tag und das ist auch so ein, das heißt Aussichten, das Bild, und so vermeintlich niedliche Kinder, aber wenn man genauer hinguckt, nicht. Und ich fand es so interessant, ich wollte es auch wie so ein altes Foto machen, das ist so, wie aus einem Album gerissen ist, und was sehen die denn, warum gucken die so grießcremig, was ist das? Und ich freue mich, wenn das so vielleicht Geschichten animieren könnte. Also ich habe mal eine Ausstellung gemacht, da ist auch dieses Buch Prima Vista, Bilder für den zweiten Blick heißt es. Und da haben viele Menschen nach der Ausstellungseröffnung und auch davor zu Bildern geschrieben. Denn ich finde es so schade, ich gucke sie jetzt so an und dann sagt man tschüss, ja, es war nett, so, weil ich weiß ja eigentlich gar nicht, was sie bei diesen Bildern so assoziieren, sie denken, was sie fühlen. Und dann habe ich so eine Art Aufruf gemacht, eine DIN A4-Seite mal zu einem Bild ihrer Wahl zu schreiben. Und was bei dem Bild verschiedene Leute geschrieben haben, von krebserkranktem Kind, was jetzt eigentlich eine Mütze tragen müsste und seine Freundin steht dahinter und gibt ihr Spielzeug, was auch immer, es war so interessant. Und die Besten, die sind
in diesem Buch der Verwandten. Bring's mal her.
Und das ist wirklich hochspannend, was wahrnehmen. Das finde ich immer bei Bildern, die ja alle irgendwie eine Geschichte haben, auch dies da auf dem Schulhof, der Anführer heißt das, ja, gibt es immer
Auslegungsmöglichkeiten. Ja.
Spannend. Mhm. Gut, ich möchte Esther Wrobbel noch einmal begrüßen. Schön, dass du da bist. Bisschen spät, aber du kannst den Podcast ja hinterher hören. Ich möchte einmal noch mal hinweisen. Wir haben hier im Haus noch einen Workshop. Und zwar am 19. Oktober kommt Susanne Kasten-Jerke endlich. Also sie hat ja ausgestellt Mai, Juni im Sommer. Und da war eben die Idee aufgekommen, einen Mal-Workshop zu machen. Da sind schon einige Anmeldungen eingetrudelt. Können sich gerne anmelden. Und Stefanie Neumann aus Berlin kommt wieder für ein Wochenende. Das war ja, ich glaube, zweimal ist sie schon gekommen, mit so Sonne am Sonntag. Voll auf Papier abgefahren ist sie dann und dann mit Collage, Stempeln, Sprayen, wie auch immer. Könnt ihr alles auf der Website sehen. Das ist am 2. und 3. November. Anmeldungen können auch erfolgen für den Newsletter am Tresen, da wo Bernd ungefähr steht. Da ist ein Stift. Also wer per E-Mail informiert werden will in Zukunft, kann das gerne machen. Und ich lade sie gleich ein zu Wasser und Wein. Das reimt sich, das fand ich ganz nett. Ich möchte mich wieder bei meinem Mann Hartwig bedanken und bei den Kulturelfen für die Unterstützung. Silke wird gleich bei dem Weinausschank ein bisschen helfen. Und ich bedanke mich bei Ihnen und euch fürs Kommen. Und bei dir für deine Zeit, für deine Bilder, für deine Antworten. Schönen Abend noch. Mein Interview mit Caroline Bayer. Die Fragen aus dem Publikum waren diesmal überhaupt nicht gut zu hören. Ich musste sie daher neu einsprechen. Die Ausstellung mit offenen Augen läuft noch bis 2. November 2024. Folgende Veranstaltungen sind erwähnt und bis dahin noch in der Galerie geplant. 28. September, das Porträt. Sebastian Dunkelberg liest zu Giacometti. Caroline Bayer erzählt über ihr Herzensthema. 12. Oktober, Zeit für ein Porträt. Caroline Bayer malt nach Auftrag in der Galerie. 19. Oktober, Malworkshop mit Susanne Kasten-Jerke. 26. Oktober, Auktion mit Kunstwerken von Annegret Winkler. Und am 2. und 3. November bietet Stefanie Neumann wieder ihre legendären Papierworkshops bei uns an. Alle Infos findest du in den Shownotes und auf galerie11.de. Tja, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur- und Wort-Podcasts, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin. Musik